Mein Freund, der hatte sich ein Luftgewehr gekauft und damit fingen die ganzen Probleme an. Das muss irgendwo so in meiner Primarschulzeit gewesen sein, so in 5. Klasse ungefähr. Und als zwei Freunde in diesem Alter gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, was man so tun kann mit einem Luftgewehr. Wie unsere Fantasie, die hat so richtig gesprüht. Zuerst ging es natürlich darum, so auf eine Zielscheibe zu schießen, wer am meisten Punkte macht. Wir haben uns da richtig bekämpft damit, oder? Wer hat am meisten Punkte? Und da war nach einer gewissen Zeit, war es ein bisschen langweilig. Immer diese Zielscheibe und. Dann haben wir Blechdosen genommen, auf die Blechdosen geschossen und geschaut, wie die wegspringen. Dann war es auch ein bisschen zu langweilig. Dann haben wir Milchpackungen genommen, auf die Milchpackungen geschossen und geschaut, wie die ganze Milch sich im Garten versprüht. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich wäre es interessanter, auf etwas Bewegliches zu schießen. Also keine Menschen, aber sonst was Bewegliches, das sich so hindurchgeht und das wird viel, viel schwieriger werden. Und wir haben uns überlegt, ja, was gibt es so Bewegliches, auf das man schießen konnte? Wir standen so am Fenster, haben überlegt und dummerweise sind ein paar Vögel vorbeigeflogen. Hey, genau, ein paar Vögel abzuschießen, das wäre so richtig cool. Das würde uns auf das nächste Level nehmen. Und wir haben nun ein gutes Versteck gesucht, also einerseits vor den Vögeln, aber vor allem auch vor unseren Eltern. Und haben wir gewartet. Und Vogel um Vogel ist vorbeigeflogen. Wir haben geschossen, nichts getroffen. Wir haben gewartet und gewartet. Und dann ist so ein Vogel, der hat sich auf einen Baum niedergelassen. Und mein Freund hat abgedrückt und es sind so Federn herumgeflogen und der Vogel ist zuerst so richtig in die Luft drauf, ist dann völlig abgestürzt, also nicht wegen Alkohol, sondern wegen dem Schuss, und es stürzte ab und lag tot am Boden. Und mein Freund war so richtig begeistert und ich habe so ein bisschen begeistert getan, aber irgendwo in mir drin hat sich das ein bisschen komisch angefügt. So ein schöner Vogel ist einfach so tot am Boden wegen uns. Und ich habe mir überlegt, hey, ich bin doch nicht ein Junge, der so ein schönes Tier abschießt. Das passt irgendwie nicht zu mir. Und was würden meine Eltern über mich denken? Und vor allem, was würde Gott über mich denken? Denn, hey, wir hatten ein Gewehr. Und der Vogel hat sich nichts Böses gedacht. Gut, er wollte vielleicht einen Regenwurm erworben, das weiß ich nicht ganz genau. Aber wir haben den mit mehr Macht umgebracht. Das ist doch irgendwie nicht gerecht. Und meine innere Stimme sagte zu mir, hey, hier oben irgendwo ist Gerechtigkeit und ich bin gerade hier unten. Ich entspreche nicht dem, was okay wäre, was gerecht wäre. Ich genüge nicht meinen eigenen Ansprüchen und ich genüge nicht den Ansprüchen meiner Eltern und ich genüge vermutlich auch nicht den Ansprüchen von Gott. Und ich behaupte heute Morgen, Gerechtigkeit hat mit Ansprüchen zu tun. Was habe ich für einen Anspruch an mich? Was hat Gott für einen Anspruch an mich? Was haben meine Eltern für einen Anspruch an mich? Wir gehen mal kurz auf den Fußballplatz. Nehmen wir an, ich spiele da Fußball und ich faule einen Gegner und ich bekomme eine Strafe, so eine gelbe Karte, irgend sowas. Und der Schiedsrichter pfeift. Und diese Strafe steht vor mir. Weißt du warum? Weil ich nicht den Ansprüchen dieses Spiels genüge. Weil man sagt, hey, Fußball muss irgendwie gerecht sein. Und jetzt, wenn ich faule, entspreche ich nicht den Ansprüchen dieses Spiels. So unter uns gesagt, natürlich ist der Schiedsrichter eigentlich schuld. Aber das sagen wir natürlich nicht. Aber ich entspreche nicht den Ansprüchen des Spiels. Und solche Ansprüche gibt es unglaublich viele im Leben. Wenn jemand ein Verbrechen begeht, dann genügt er nicht den moralischen Ansprüchen unserer Gesellschaft. Dann sagen wir, also unsere Ansprüche hier in der Schweiz, die sind irgendwo so, aber wenn der jetzt ein Verbrechen begeht, dann ist er irgendwie hier unten. Und wir schauen hinab und sagen, hey, du genügst nicht. Das sind nicht die Ansprüche, die bei uns normal sind. Du genügst nicht den Ansprüchen der Gesellschaft, die sind hier oben und du bist gerade hier unten. Und wenn ein Mann oder eine Person ein Kind misshandelt, wenn ein Mann seine Frau schlägt, dann lehnt sich irgendetwas in uns sofort auf und sagt, hey, das ist ungerecht. Wir haben so ein Gefühl, so ein Draht dazu. Was ist ungerecht, was ist gerecht? Wenn es heute um den Panzer der Gerechtigkeit geht, ich meine, das ist ja noch speziell, es hat alles einen speziellen Namen, es könnte auch heißen Brustpanzer des Heils oder Helm des Glaubens, es hat alles ein ganz, ganz bewusst einen bestimmten Namen. Es gehört irgendetwas dazu, zu diesen Elementen der ganzen Waffenrüstung. Und der Brustpanzer passt oder sagt eben, es ist ein Panzer der Gerechtigkeit. Und das ist entscheidend. Er schützt nämlich unsere lebenswichtigen Organe wie Herz und er schützt unsere Lunge. Wenn die nicht geschützt hast, bist du in Gefahr. Dann kommt ein Pfeil und du wirst relativ schnell tot. Also warum heißt es überhaupt Brustpanzer der Gerechtigkeit? Jetzt, Gerechtigkeit ist bei uns, Deutsch, so eine ziemlich technische Sache, so etwa so. Du genügst nicht in Paragraph 5,4 und es fällt der Hammer. Hey, du bist nicht gerecht, das stimmt nicht. Das Gesetzbuch sagt, das ist falsch, du hast deine Steuer nicht bezahlt. Pum, es fällt der Hammer und du kommst, wenn es ganz schlimm ist, ins Gefängnis. Oder man entspricht einfach nicht den Regeln, du entsprichst nicht dem Gesetz. Jetzt, wenn es hier um den Brustpanzer der Gerechtigkeit geht, wenn es in der Bibel geht, dann vergiss das mal hier. Das geht um ein bisschen etwas anderes. In der Bibel ist das Wort Gerechtigkeit nicht so technisch wie das hier. Es ist ein Wort und es ist schwierig, natürlich nach 2000 Jahren ganz genau zu wissen, was bedeutet dieses Wort, was hat man damals darunter verstanden, man nimmt so gewisse Worte zusammen, man überlegt sich, ja, in dieser Bibelstelle hat das diese Bedeutung, in dieser dieses, und da gibt es Theologen, die sind ein bisschen höher als ich, oder die beschäftigen sich nur mit Theologie und nichts mit anderem, und die haben das alles herausgefunden und die sagen, beim Wort Gerechtigkeit in der Bibel hat es noch so ein bisschen eine andere Strähne, ein bisschen eine andere Bedeutung. Es hat viel, viel mehr mit einer Beziehung zu tun. Es hat eine so leichte Beziehungsseite drin. Und diese Beziehungsseite hat dann für das Wort Gerechtigkeit so die Bedeutung, du bist vorzeigbar, du hast die Inspektion bestanden in den Augen von jemand Wichtigem. Also in den Augen einer Person, in einer Beziehung, die du hast. Nicht nur technisch mit dem Hammer, sondern es geht immer noch um einen anderen Menschen, diese Beziehungsseite. Und das meint Gerechtigkeit in der Bibel. Es geht um jemand anderen, wie ich dastehe in den Augen von einer Person. Und das ist eine wichtige Sache. Damit kämpfen nämlich du und ich vermutlich jeden einzelnen Tag. Wir wollen Anforderungen genügen, Anforderungen gerecht werden, um jemandem zu gefallen und dann zu leben, ist eigentlich doch angetrieben davon. Wir wollen für jemanden okay sein. Wir wollen in den Augen von jemand anderem gut darstellen. Stell dir mal vor, du gehst zu einem Date, Frau, ein Mann, und du findest die Person einfach enorm sympathisch. Was wird deine Sorge sein vor diesem Date? Du sorgst dich darum, entspreche ich den Anforderungen dieser Person? Bin ich okay für diese Person? Und du machst alles dafür, dass du deine Schwächen versteckst. Und zwar all deine Schwächen. Stell dir mal vor, du bist eine Person, die viel redet. Und es gibt so ein paar Leute hier, die ein bisschen herausstechen, oder so ganz rechts da, oder? Dunkles T-Shirt und so, die reden gerne und die reden viel. Die einen schauen gleich zu ihm, also wissen das. Okay, dann gehst du zu einem Date und du denkst, okay, ich sollte nicht zu viel reden, weil das kommt vielleicht nicht bei allen gut an. Die andere Person sollte ein Date auch etwas zu sagen haben. Und du fängst an, die Worte zu zählen. Wie viele Worte darf ich brauchen? Du willst auf keinen Fall, dass die andere Person beim Date denkt, ich bin eine Quasselstreppe, Quasseltante. Also wenn ich predige hier vorne, weiß ich immer vom Computer her, wie viele Worte ich etwa brauchen darf. 2300 sind etwa okay. Wenn ich drüber bin, dann wird die Predigt zu lang gehen. Wenn ich drunter bin, dann geht die Predigt zu kurz. Das sagt mir das Word, oder? Ich muss etwa in diesem Range drin bleiben. Sonst sagt ihr, das ist eine Quasseltante hier vorne, den sollte man abstellen. So, jetzt beim Date ist es wichtig, dass du denkst, okay, ich sollte nicht zu viel reden. Wenn du aber genau das Gegenteil bist und du sprichst zu wenig, du hast ein bisschen schüchtern, weißt nicht, was für Themen du aufgreifen möchtest, dann hast du eine ganz andere Sorge. Du überlegst dir im Voraus, was für Themen habe ich, über die ich reden will, reden könnte. Wo habe ich etwas zu sagen? Und vielleicht machst du so einen Spickzettel und schreibst noch ein paar Themen auf. Die hast du dann unter dem Tisch und sagst, wenn ich nichts mehr zu sagen habe, dann nehme ich das Thema, wie schön sind meine Hosen oder irgendwas hervor, oder? Dann weiß ich was, dann habe ich ein neues Thema. Etwas so. Also, du versteckst deine Schwäche, weil du bei der anderen Person gut darstellen möchtest. Du tust alles dafür, um deine Schwächen zu verstecken. Und vielleicht denkst du, es sind ja meistens wir selbst, die das denken, ich habe einen körperlichen Makel. Ich bin mit gewissen Körperstellen bei mir nicht ganz zufrieden. Dann trägst du vielleicht Kleider, um diese Makel zu verstecken. Du trägst Make-up auf oder wenn du willst deine Glatze verstecken, trägst einen Hut oder du versteckst einfach deine körperlichen, nicht ganz so guten Seiten. Und dieses Problem hatten wir Menschen von Anfang an. In den ersten Kapiteln der Bibel. Da sind wir im Garten Eden. Adam und Eva, die waren nackt. Und was war da? Sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Kein bisschen. In anderen Worten, sie genügten allen Ansprüchen. Und sie wussten ganz genau, wer sie sind. Sie wussten, wer sie vor Gott sind, wie er sie anschaut. Sie waren in einer perfekten Beziehung zu Gott. Alles war gut. Alles war okay. Und dann kam die Schlange und sie hörten auf die Schlange und im gleichen Moment steht, sie schämten sich, weil sie nackt waren. Das war ihre Scham. Sie fühlten sich irgendwie ausgestellt, man sieht meine Fehler, sie wollten etwas verbergen, sie wollten ihre Nacktheit mit Feigenblättern verstecken. Wir reden hier natürlich über etwas viel, viel Tieferes als über Körperstellen bedecken. Das erste Mal wurde ihnen klar, hey, wir genügen nicht. Wir genügen nicht in den Augen des Einzigen, der uns eigentlich wichtig ist. Wir genügen nicht in dieser Beziehung, eben Beziehung zu Gott. Wir sind zu wenig gut. Und da kam diese Scham über sie, die viel tiefer ist als jede andere Scham, wie ich beim Abschluss dieses Fokus auch hatte. Sie genügten den Standards von Gott nicht. Sie genügten ihren eigenen Standards nicht und sie genügten den Standards von Gerechtigkeit nicht. Es war zu wenig. Denn Gott ist vollkommen und er ist vollkommen gerecht und wir merken, ich bin es nicht. Ich genüge nicht. Ich genüge ihm niemals. Ich bin hier irgendwo hier unten auf der Skala und Gott ist hier oben auf der Skala. Es genügt nicht, ich komme nicht an ihn heran. Ich bin niemals gerecht genug. Ich genüge nicht in dieser Beziehung zu Gott. Und der Teufel, der liebt diese Skala, das ist sein bester Freund. Oder? Er flüstert dir ins Herz, hey, du genügst nicht. Du bist weit entfernt von diesem Gott. Du kannst nicht bestehen vor ihm. Er ist zu gerecht, er ist weit weg von dir. Der Teufel ist eigentlich ein Lügner. Das Problem ist, hier lügt er nicht. Hier sagt er die Wahrheit. Du bist eigentlich viel zu weit weg von Gott. Und Gott ist perfekt. Er ist vollkommen gerecht. Am Karfreitag haben wir hier ein Bild genommen von einem Gerichtssaal im Himmel. Ich möchte das nochmals aufnehmen, weil es perfekt passt. Wenn du sündigst und wenn du versagst und wenn du weißt, das war nicht richtig, dann bist du in diesem großen, großen Gerichtssaal. Ganz viele Menschen. Und vorne steht der absolut gerechte Richter. Gott. Und du hast wieder etwas falsch getan. Und irgendwo steht jemand auf. Der Teufel. Und er stellt sich vor Gott, vor den Richter hinten und sagt, eurer Ehren, Christian de Fila hat wieder gesündigt. Zum 37.000. Mal. Und ihr Wort, in der Bibel steht, nach dem Gesetz, und was sich aufgehoben ist, das Gesetz, er sagte, die Sache ist doch völlig klar. Christian hat gesündigt und es steht im Gesetz, die Sünde verdient den Tod. Es wird völlig still in diesem himmlischen Gerichtssaal. Alle warten. Was wird jetzt passieren? Und dann steht jemand ganz hinten in diesem Gerichtssaal, steht auf und sagt, Einspruch, eure Ehre. Die Person ist Jesus. und sie setzt sich neben dich als ein Anwalt und sagt, es stimmt, Christian hat gesündigt und es stimmt auch, nach dem Gesetz, das für alle Zeit gilt, verdient er den Tod. Aber schauen Sie meine Hände, schauen Sie die Löcher in meinen Händen. Ich habe dafür bezahlt. Und es ist nach jedem Gesetz, auch heute noch, es ist ungerecht, die gleiche Sünde zweimal zu bezahlen. Es ist ungerecht, das geht nicht. Man kann keine Sünde zweimal bezahlen. Man kann jemanden nicht zweimal bestrafen. Und ich fordere nicht Gnade. Es geht nicht um Gnade. Ich fordere Gerechtigkeit. Christian muss vergeben werden, weil diese Sünde nicht zweimal bezahlt werden kann. Und jedes einzelne Mal blickt Gott nicht dich an, er blickt Jesus an. Ihn, den mit den Löchern in den Händen. Und das Urteil lautet über dich und über mich gerecht, das nächste Mal gerecht und das nächste Mal gerecht. Römer sagt über dir, der Römerbrief, und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Gerecht gesprochen, und wer wird uns bewahren vor diesem Gericht? Das griechische Wort für gerecht gesprochen ist dikaio. Das bedeutet, du wirst als gerecht behandelt. Du wirst ins richtige Verhältnis zu Gott gesetzt. Es heißt Recht geben, es heißt freisprechen. Dikaio. Wir sind gerecht gesprochen, dikaio. Das ist für uns so ein Siegesschrei. Hey, dikaio! Wir sind gerecht gemacht. Und zwar für immer, weil jemand diese Löcher in seinen Händen hat. Wir müssen uns nicht mehr da auf der Skala hinaufarbeiten. Ist nicht mehr unser Job. Darum, wir werden vor dem Gericht gerecht gesprochen, gerechtfertigt. Aber der Teufel, der flüstert dir immer noch zu, hey, du genügst nicht, du bist da unten. Die Bibel sagt über den Teufel, er ist der Ankläger. Er klagt dich an, und zwar Tag und Nacht klagt er dich an vor diesem Richter, vor Gott. Das sagt die Bibel. Aber die Wahrheit ist, du bist schon gerecht gemacht, dikaio. Gleichzeitig sündigst du immer noch. Und darum stehst du eigentlich auf der Skala hier unten. Nein, darum siehst du dich auf der Skala hier unten. Und vergiss dabei, dass dich Jesus schon gerecht gemacht hat. Es ist Vergangenheit. Und genau das nützt der Teufel aus, jeden Tag. Und er klagt dich an, und er klagt dich an, und er klagt dich an. Und wir glauben es. Das ist das Problem, wir glauben es. Und genau darum brauchen wir diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, weil diese Pfeile vom Teufel immer wieder auf dein Herz zielen. Und darum brauchen wir diesen Panzer, müssen wir diesen Panzer anziehen und sagen, nein, das stimmt nicht. Ich bin bereits gerecht gesprochen. Und wenn der Teufel dein Herz angreift, dann wehrst du diese Pfeile ab, und wir können widerstehen mit diesem Brustpanzer, um unser Herz zu schützen. Jetzt Angriffe, die kommen manchmal oder oft auch über andere Menschen. Kennt jemand von euch Kritik? So, schon mal gehört? Schon mal erlebt? Also wir sind gut im Verurteilen. Auch wir Christen. Da sagt jemand etwas theologisch nicht hundertprozentig Richtiges. Dann kommt der Angriff. Du erziehst deine Kinder nicht 100% so, wie die Bibel anscheinend es sagt. Kommt die Kritik. Jemand hebt die Hände im Worship. Der ist viel zu emotional. Er hebt die Hände nicht. Der ist viel zu tot, viel zu trocken. Dann genügst du den Standards der Menschen nicht. Und das sind auch Angriffe vom Teufel. Direkt auf dein Herz. Das zielt direkt auf dein Herz. Das kann Kritik sein. Es kann im Fall genauso Applaus sein. Beides. Ich musste sehr, sehr lernen, beides abzuwehren, abzustellen. Denn das ist der Angriffspunkt vom Teufel. Immer und immer wieder. Wenn du Applaus bekommst, das ist schwierig. Und wenn du Kritik bekommst, es ist auch schwierig. Lass uns beides abstellen. Ganz beliebter Angriffspunkt vom Teufel ist das Internet. Du hast dir Dinge angeschaut und du weißt zu 100%, dass es dir nicht gut tut. Und du hast es wieder getan zum 47. Mal und du weißt, dass es nicht richtig ist. Und jetzt solltest du zum 47. Mal zu Gott gehen und um Vergebung bitten. Und du schämst dich, weil du eigentlich im Voraus schon gewusst hast, jetzt tue ich etwas, das Gott nicht gerne sieht, das mir schlecht, das mir nicht gut tut. Und wenn wir uns schämen, dann wenden wir uns ab von Gott. Da ist Gott und ich gehe dahin. Das ist etwas Normales, ein kleines Kind. Es tut etwas Falsches, wo geht es hin? Es geht in die Ecke und schaut in die Ecke, aber ganz sicher nicht zu Mami. Oder? Er schämt sich. Und das ist unser Menschsein. Das hat Adam und Eva schon getan. Sie haben gesündigt bei dieser Schlange. Was haben sie getan? Sie haben sich versteckt im Garten. Wir tun genau das Gleiche immer noch. Seit tausend von Jahren. Der beste Ort, um dann hinzugehen, wäre in die Arme von Gott. Das wäre der allerbeste Ort, das tut uns gut, weil dort ist Vergebung. Das wäre das Richtige. Aber wir laufen genau in die andere Richtung. Und der Teufel hat sowas von Freude, weil er hat wieder einen Graben gemacht zwischen Gott und dir. Einmal mehr, er hat die Trennung geschafft zwischen Gott und dir. Oder du tust etwas, von dem du weißt, es ist nicht gut. Und du weißt es ganz genau, zu ganz 100%, dass es nicht gut ist. Der Heilige Geist hat es dir gesagt, irgendwo in deinem Herzen. Er hat gehämmert. Er hat gesagt, und du hast gefragt, wer hämmert da? Und der Heilige Geist hat gesagt, ich bin es, der Heilige Geist. Und du wolltest nicht hören. Und jetzt schämst du dich dafür. Und du wendest dich ab in die andere Richtung, als Gott ist. Und dann denkst du immer noch, ich bin auf der Skala irgendwo da unten. Und Gott ist da oben. Ich verstecke mich, weil ich mich so bloß und nackt fühle. Falsch. Und anstatt zu Gott zu rennen, zum Kreuz, zu dem, der diese Löcher in den Händen hat, wende ich mich ab. Und der Teufel hat sein Ziel erreicht. Genau das will er. Und darum steht hier in der Bibel, vor allem aber behüte dein Herz, dort, wo der Teufel hinzieht mit seinen Fällen. Pfeilen, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Behüte dein Herz. Und um dein Herz zu behüten, um es zu schützen, brauchst du diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Ankläger, der Teufel, möchte, dass du diesen Brustpanzer ausziehst, dass du dein Herz bloß machst. Für all diese Pfeile. Er möchte, dass du glaubst, ich genüge nicht. Das möchte er. Er möchte, dass du glaubst, ich bestehe nicht vor Gott. Das möchte er. Aber in Offenbarung, ganz am Ende der Bibel steht, der Ankläger, eben der Teufel, der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben durch das Blut des Lammes besiegt. Er ist schon besiegt. Jetzt, wenn jemand zu dir kommt, ich hocke da und diese Person sagt, ich komme einfach nicht davon los. Es geht nicht. Es fällt mir sowas von schwer, diesen Brustpanzer anzusehen oder nicht wieder abzuziehen. Und der Teufel flüstert mir immer noch und immer wieder zu, du bist nicht genug, du hast es falsch gemacht. Lauf weg, schäm dich vor Gott. Und ich glaube es immer wieder. Immer und immer wieder. Jetzt, wie kannst du dieser Person helfen? Auch du dir selbst, aber wie kannst du jetzt dieser Person helfen? Der erste Schritt ist, wir schauen drei Schritte kurz an. Der erste Schritt ist, bekenne es mit dieser Person vor Gott. Ihr könnt gemeinsam beten. Diese Person kann bekennen, dass sie immer und immer und immer wieder dieser Stimme vom Teufel glaubt. Und dann bittet um Vergebung. Bittet um Vergebung. Hey, Gott, es tut mir leid, dass ich diese Stimme glaube und nicht der Stimme deines Heiligen Geistes, der anklopft. Es tut mir leid. Zweiter Schritt ist, der Teufel erhebt ja Anspruch auf irgendetwas in dieser Person drin. Er möchte diesen Teil haben, aber er hat keinen Anspruch. Wir haben es gesehen in dieser Gerichtsszene. Er hat keinen Anspruch, denn dieses Thema ist ein für alle Mal erledigt. Vor 2000 Jahren Der Teufel ist der Ankläger, aber Jesus ist ein Verteidiger und die Schuld, die ist bereits beglichen. Es ist vorbei und sie kann nicht zweimal beglichen werden. Das wäre ungerecht. Und darum können wir dem Teufel sagen, du hast keinen Anspruch mehr auf diesen Teil dieser Person. Also zwingt den Teufel, dieses Feld zu räumen. Denn das ist die Wahrheit. Er hat gar keinen Anspruch mehr. Darum führt das ins Feld und sagt, das stimmt nicht. Bricht diese Lüge vom Teufel. Er muss für immer schweigen. Er muss das. Dritter Schritt ist, zieht gemeinsam diese Waffenrüstung an. Zieht den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, miteinander. Macht das genau jetzt. Proklamiert das vor der unsichtbaren Welt. Und wenn die Lüge des Teufels dann wiederkommt und wieder Anspruch erhebt, dann kann das diese Person dem Teufel vor die Nase halten. So richtig hinschmeißen und sagen, immer und immer wieder, ich glaube das nicht. Es stimmt nicht überein mit der Wahrheit der Bibel, wo steht, und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen, der Kaio, also gerecht gesprochen worden sind, ist sowas von sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahrt. Wir können sagen, die Kaio, ich bin gerecht gesprochen, und zwar für immer. Lasst uns gemeinsam beten und lasst uns im Gebet genau das proklamieren. Allem finsteren Mächten sagen wir, die Kaio, wir sind gerecht gesprochen und nichts hat mehr, darf mehr Anspruch erheben auf unser Leben. Denn es stimmt nicht, dein Wort, Gottes Wort sagt, wir sind befreit. Und wenn wir wieder Fehler machen, wir sind befreit für alle Zeit. Im Namen von Jesus Christus. Amen.